Und egal, ob man wenig oder viel Geld hat, wir alle müssen uns ja vor der Inflation auch schützen. Also ich meine, wir müssen ja schauen, dass unser Geld auch noch das Geld wert ist, was es heute wert ist.
Genau. Und Investitionen, gerade in die Kapitalmärkte, gerade in Aktien, breit gestreut in Aktien, ETFs, sind der beste Inflationsschutz, den es geben kann.
In der letzten Folge haben wir dich bis zum Kaufbutton deiner ausgewählten ETFs mitgenommen, geführt und vielleicht ist für manche von euch irgendwas dabei passiert und ihr habt doch nicht drauf gedrückt, sondern habt gedacht, ich möchte doch noch mehr wissen oder ich informiere mich noch weiter, ich warte noch oder es ist doch nicht der richtige Zeitpunkt, es sind viel wichtigere Sachen gerade in meinem Leben los. Darum geht es heute. Denn diese Gedanken fühlen sich oft logisch an, aber es sind oft auch die, die uns eben aufhalten. Ingo, warum fühlen sich eigentlich Zweifel so vernünftig an?
Weil sie häufig einfach stärker wiegen und vermeintlich auch berechtigt sind. Ja? Also man schafft sich so seine eigene subjektive Wahrnehmung. Man nennt das dann den Confirmation Bias. Ja? Also wenn man eh schon vielleicht den einen oder anderen Zweifel hat, sollte ich vielleicht jetzt zum Beispiel investieren? Ja, auf Basis der aktuellen Marktlage mit Trump, ja, und sowas. Macht das überhaupt Sinn? Und dann spielt einen der Algorithmus natürlich auch noch in die Hände und gibt einen genau die Informationen, die das noch bestätigen, was man eh schon vielleicht vermutet hat und denkt, ja, dann ist es jetzt eben nicht vernünftig anzufangen. Ja, also diese Informationsverzerrung im Endeffekt, das ist sicherlich etwas, was grundsätzlich auch algorithmusbasiert, Social Media basiert dann dazu führt. Dann ist es so, dass auch hypothetische Verluste, so rum, viel, viel stärker wiegen, als wenn man über Gewinne nachdenkt. Ja, das heißt, allein der Gedanke daran, dass ich Geld verlieren könnte, könnte schon für manche so ein gewisses Hindernis sein. Und wir haben ja auch mal.
Nicht. Also, man hat so eine Verlusterversion. Hauptsache genau, kein Verlust und man kann gar nicht mehr an den Gewinn denken.
Genau, auch ein typisches psychologisches Merkmal an der Stelle. Behavioral Finance, also Verhaltenspsychologie mit Finanzen, hat das auch sehr schön bewiesen. Ist also auch typisch und deswegen auch vernünftig, dass man so denkt. Dann hatten wir ja auch schon in einer Folge mit einem Professor von der Uni Bonn ja zum Thema Neurologie festgestellt, dass Verluste tatsächlich auch im Gehirn das gleiche Areal bedienen wie die Schmerzregion. Ja, und wenn man jetzt also sagt, ich will anfangen, ich kann aber nicht, weil ich spüre diesen Schmerz schon vorher.
Den Schmerz dann, Geld auszugeben, ne? Ja, das ist ja mit so Zahnschmerzen.
Und zu verlieren.
Und
zu verlieren auch. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, kein seriöser Tipp, aber theoretisch könnte man dann eine Paracetamol reinschmeißen.
Das war also der unkoscheste Tipp aller Zeiten bei ihm.
Also für die von euch. Na ja, gut, ich habe ja keine Schmerzen an der Stelle.
Ich habe keinen Risikoscore. Das wollte ich eh mal wissen.
Ich glaube 83 oder 84.
83, Wahnsinn. Okay.
Ja. Also ich habe noch keinem Kunden eine Paracetamol hingepackt an der Stelle. Aber das ist eben so ein Punkt, ne? Dann fühlt es sich auch vermeintlich erstmal gut an, da wo man steht, ja, weil das gibt einem erstmal Sicherheit. Das ist so ein Status Quo-Bias, den man da im Endeffekt auch hat. Und dann sind es auch viele, viele Mythen, die einen dann noch so eher negativ in die Karten spielen, wo man sagt, ja, aber ich habe das gehört über ETFs, ich habe das gehört über Investitionen. So, und dann ergibt sich so ein Mix aus Halbwissen, Halbwahrheiten, wo ich jeden verstehen kann, der dann sagt, oh, okay, nee, komm, das mache ich in 2-3 Monaten nochmal. Aber
dann lass uns da mal den Finger hinlegen, genau in diese Wunde. Die größten ETF-Mythen und genau, und die Hand. Was wirklich hinter diesen ETF-Mythen steckt. Ingo, ich gebe dir Mythos und du entzauberst ihn, okay?
Okay. Mythos der Nummer David Copperfield, der ETF.
Vielleicht fallen dir auch noch mehr Mythen ein. Ich sag dir jetzt mal, welche mir eingefallen sind. Okay. Ich brauche viel Geld, um zu investieren.
Falsch. Denn der Zinseszinseffekt und Renditen sind immer prozentual. Das heißt, egal ob ich 1.000 Euro einsetze, egal ob ich 10.000 Euro einsetze oder egal ob ich 10 Euro einsetze, 10% sind immer 10%. Also ich mache genau prozentual den gleichen Gewinn. Ich kann natürlich jeden verstehen, der sagt, ja, ob ich jetzt 10 Euro anlege oder 100.000 Euro anlege, ist ja ein ganz anderes Ergebnis. Ja, in Euro schon. Und man projiziert natürlich auf 1 Euro Gewinn was anderes als auf 10.000 Euro Gewinn. Aber prozentual ist es in beiden Fällen 10%. Das heißt, auch mit kleinen Beträgen anzufangen macht total Sinn. Und je früher man es tut, und jetzt kommt der positive Effekt an der Stelle, desto früher wirkt auch der Zinseszinseffekt. Also kann auch kleines Geld, was man früher eingesetzt hat, früher und damit auch länger für einen arbeiten. Und der Effekt potenziert sich dann quasi.
Und egal, ob man wenig oder viel Geld hat, wir alle müssen uns ja vor der Inflation auch schützen. Also ich meine, wir müssen ja schauen, dass unser Geld auch noch das Geld wert ist, was es heute wert ist.
Genau. Und Investitionen, gerade in die Kapitalmärkte, gerade in Aktien, breit gestreut in Aktien-ETFs, sind der beste Inflationsschutz, den es geben kann.
Cool. Also Ingo, zusammengefasst, der Denkfehler ist hier, dass man irgendwie in alles oder nichts so kategorisiert. Und die Realität ist, selbst kleinste Beiträge reichen. Wir haben damals immer gesagt, 25 Euro, ne, erinnere mich, ist doch gut, fang mit 25 an. Das heißt, Hauptsache du startest. Mythos, Trommelwirbel, Ingo. Mythos Nummer 2. So, haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen. Ich möchte trotzdem nochmal aufgreifen. Der Mythos heißt, ich muss den perfekten ETF finden.
Nein.
Was ist da der Denkfehler? Also,
anfangen ist besser als aufschieben. Also ob ich jetzt einen ETF finde, der 0,1 kostet, der 0,2 kostet, ob der thesaurierend ist, ob der ausschüttend ist, ob der physisch ist, ob der synthetisch, ja, also kann schon viel zu Verwirrung führen. Aber am Ende des Tages ist alles schlimmer, was heißt, ich habe gar nicht angelegt, als ich habe angefangen. Also wenn der MSCI World außen drauf steht oder ACWI außen drauf steht, dann kann ich nicht so viel falsch machen, was falscher wäre, als gar nicht anzufangen.
So, jetzt kommt ein Mythos, den finde ich immer noch spannend, weil der ganz oft hochkommt. Und zwar, jetzt zu investieren, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt.
Wir, an alle, die die Folge mal irgendwann später hören sollten, als alle die, die sie jetzt sofort hören. Wir hatten ja gerade das Thema Iran, Trump, ja, und Sperre der Straße von Ormus. Und viele denken gerade oder dachten gerade immer noch, ja, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt, um anzulegen, weil die Welt ist in Aufruhr, ja, und was weiß ich, was noch passiert, es wird alles noch schlimmer, China und Russland mischen sich auch noch an, Dritter Weltkrieg, ja, und so weiter. Ganz spannend ist aber, dass vor gut 3 Wochen die Märkte noch 10% im Keller waren und heute markieren sie eigentlich fast überall wieder neue Hochs. Und Tendenz sieht gerade eher nachher aus, als es weiter nach oben gehen würde. Das heißt, genau das wäre eigentlich das Paradebeispiel gewesen, um vor wenigen Wochen zu sagen, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt, ich warte mal. Hat man gewartet, wo es schon weiter nach unten ging und die Nachrichten schlecht waren, hat man seit diesem Zeitpunkt eigentlich immer nur noch teurer eingekauft, anstatt einfach unten einzukaufen, wenn es günstig ist. Hat man gesagt, ja, aber vor 2 Monaten war das ja anders, da ging das ja dann noch runter, ja. Gut, vor 2 Monaten hatte man, oder vor 3 Monaten Höchststand, dann ging es zwischendurch runter. Jetzt ist man trotzdem wieder höher. Und jemand, der damals ausgestiegen ist und gesagt hat, ja, also das ist mir alles zu heiß, ich warte mal ab, der hat vielleicht so lange und in vielen Fällen wahrscheinlich so lange abgewartet, bis jetzt, wo die Märkte höher stehen als vor 3 Monaten. Ja, also hätte ich einfach so ein Murmeltierschläfchen gemacht und wäre nach 3 Monaten wieder aufgewacht, hätte ich gedacht, ja, schön. Ist wieder ein bisschen mehr geworden. Und dazu gibt es eine ganz spannende Statistik. Nämlich hat man mal bei Morningstar, einer großen Ratingagentur, analysiert und hat folgendes Experiment gemacht. Man hat also geschaut, wir nehmen mal als Beispiel, du hättest 100.000 Euro zur Verfügung. Und du hättest die 100.000 Euro sofort angelegt oder du hättest sie aufgeteilt. Auf 2 Monate, ja, also 2 mal 50, auf 3 Monate, also 3 mal 33, auf 4 Monate, 4 mal 25 und so weiter. Und man hat das folgendermaßen gemacht, man hat das 36 Mal pro Monat gemacht. Also einmal Einzahlung versus Aufteilung in 2 Zeiträume, in 3 Zeiträume, in 4 Zeiträume, in 5 bis hin zu 36 Mal. Und man hat geguckt, was war nach 10 Jahren erfolgreicher? Irgendeine Aufteilung oder hätte ich sofort investiert? Und das hat man jeden Monat von 1929, glaube ich, bis 2010 gemacht. Jeden Monat. So, und heraus kam bei dieser Statistik, dass in 72% aller Fälle das sofortige Investment die bessere Entscheidung war. Das heißt,
und alle haben ja irgendwann angefangen, ne? Also das ist ja auch, also
richtig. Ja, es gibt Punkte, es gibt Leute, die haben genau vor der Finanzkrise angefangen, genau vor der Immobilienkrise. Das, die gehören dann nicht zu den 72%. Aber das kommt so selten vor, dass man das ja nicht weiß vorher, wann dieser eine Mega-Crash kommt. Und wenn, dann geht's auch relativ schnell, also so innerhalb von 1,5, 2 Jahren runter. Das ist börsenhistorisch relativ schnell. Aber im Gegensatz dazu steigen Märkte halt meistens langsam, aber kontinuierlich. Das heißt, dieser Gedanke von, ich kriege noch mal so einen Rabatt, wo ich einsteigen kann, ja, so ein Winterschlussverkauf oder so ein Sommerschlussverkauf, dem tun einen die Märkte meistens nicht. Im Gegenteil, eigentlich habe ich immer eher so eine, ja, wie man das ja auch kennt, die Tüten werden kleiner, die Preise werden höher, man bekommt das gar nicht so richtig mit. Ja, so ist das an einer Börse auch. Also es wird eigentlich immer eher ein bisschen teurer als günstiger. Und das ist also, wenn man sagt, statistisch müsste ich, also ist eigentlich immer der beste Zeitpunkt anzufangen. Er war gestern, er war vor einem Monat, er ist auch in einem Monat. Wenn man aber sagt, ja, boah, fühle ich mich nicht wohl mit, dann gibt es ja, das ist das Schöne auch an Statistik, die andere Seite, nämlich in 28% der Fälle wäre es ja nicht besser gewesen. Das heißt, ich kann mich bewusst entscheiden, und das ist das Entscheidende, ich muss mich bewusst entscheiden in der Situation, wenn ich jetzt am Punkt stehe, wo ich investieren will, investiere ich rational auf einmal oder teile ich es emotional auf? Man sollte aber nicht mehr als 6 Monate aufteilen, weil danach nimmt die Wahrscheinlichkeit schon deutlicher ab, dass es besser ist, als hätte man einfach alles sofort investiert. Ja, also bewusste Entscheidung treffen.
Kommen da Kosten aber dazu, wenn man das dann immer wieder neu bespielt, den ETF?
Ja, das ist in den Zeiten von Neo-Brokern, wo es 0 bis 1 Euro kostet, eigentlich irrelevant mittlerweile an der Stelle. Ja, also bewusste Entscheidung, aber für die allermeisten würde ich sagen, packt sofort rein, denkt an die Statistik, dass ihr in 3/4 der Fälle die bessere Entscheidung trefft. Plus man hat es einfach von der Backe. Ja, man muss nicht jede Woche oder jeden Tag da dran sitzen und denken, investiere ich jetzt nach? Mache ich das jetzt? Mache ich das später? Mache ich es überhaupt? Oder war es eine gute Entscheidung? Ja, das kommt ja noch dazu.
Ja. Also Denkfehler ist hier, dass man irgendwie, weiß nicht, die Kontrolle über den Markt hat, aber die Realität, es gibt gar nicht den perfekten Zeitpunkt, sondern der jetzt Zeitpunkt ist eigentlich der beste. Ansonsten, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann eben gestreckt innerhalb von 6 Monaten. Richtig zusammengefasst?
Richtig zusammengefasst.
Super. Der nächste Mythos erinnert mich ein bisschen daran, dass die Mythen ja nicht aus uns selbst so hervorsprudeln, sondern meistens irgendwie so, weißt du, da kommt jemand, weiß nicht, ein Kumpel oder die Oma oder irgendwann sagt so, ist das wirklich so eine gute Idee? Ist das nicht ein bisschen riskant? ETFs sind doch ziemlich risikoreich, oder? Und vielleicht hast du ähnliche so Dinge erlebt, Ingo, aber mir ist das oft passiert, bevor ich so große Sachen in meinem Leben gemacht habe oder mich dafür entschieden habe, sind ganz oft Leute reingesprungen und haben ihre Angst auf meine Entscheidung projiziert. Und haben gesagt, das kannst du doch nicht tun. Also zum Beispiel, als ich damals nach Oxford gegangen bin zum Studieren, davor, meinte, das geht doch nicht. Also ich meine, also gar nicht dahin zu gehen, sondern wirklich sich erstmal zu bewerben, das zu wagen, sich zu bewerben. Wie viele Leute mich davon abhalten wollten. Und es gab zum Glück 2 Menschen, eine Person, also Lino, mein Mann zum einen, aber eine andere Person, die ich einfach witzigerweise so kennengelernt habe und die ich gar nicht gut kannte, aber die mich so davon überzeugt hat, dass ich mich unbedingt bewerben muss. Also wenn es diese 2 Personen nicht gegeben hätte, dann wären, glaube ich, die anderen Stimmen viel lauter gewesen. Was macht das doch nicht, das und das und das kann passieren und dann studierst du noch länger und so weiter und so fort.
Ja.
Und das ist auf ETFs auch so, dass viele dann sagen so, nee, das kannst du doch nicht machen, das ist risikoreich, das ist riskant. Was sagst du dazu? Also was macht man mit solchen Meinungen? Was entgegnet man der Oma, dem Kumpel, wem auch immer?
Erstmal zu verstehen, dass sie wahrscheinlich, wenn man den Risikotest gemacht hat, aus einer der vorigen Folgen, ihn vielleicht diese Person auch mal machen lässt. Also das muss jetzt nicht nur Finanzentscheidung sein, sondern Risikoentscheidung. Also Hypothese ist, dass diese Personen ein anderes Risikoprofil haben als du, was tendenziell risikoaverser ist, also man weniger bereit ist, Risiko einzugehen. Und dass deswegen diese Personen dir diesen gut gemeinten Rat geben, weil sie aus ihrer Risikowahrnehmung das für zu viel Risiko halten. Nun ist aber nun mal die Risikowahrnehmung von anderen Personen aus meinem Umfeld nicht meine eigene. Kann ja auch genau andersrum sein. Ne? Es kann ja auch sein, dass du eher risikoaverser bist und viele Personen im Umfeld hast, die risikoreicher sind. Ja, also ne, jetzt Partner, ich wäre jetzt risikoaverser, meine Partnerin ist super risikoreich und redet mich die ganze Zeit rein, mach doch Einzelaktien, mach doch Krypto, mach doch Gold, mach doch Aktien-ETFs, ja, weil das passt, also da kannst du nur gewinnen, so nach dem Motto. So, wenn das aber nicht zu mir passt an sich, ja, zu meinem Risikoprofil oder auch so eine Lebensentscheidung zu treffen, wie du sie beschrieben hast, das sich erstmal klar zu machen, ist der eine wichtige Punkt. Dann mit unserem speziellen Thema ETFs ist es wichtig zu verstehen, dass die meisten denken, wenn sie ETFs hören, denken die sofort an MSCI World, Emerging Markets, aber häufig MSCI World, an Aktien-ETFs und die sind risikoreicher. Ja? Ein Aktien-ETF kann mal ein breit gestreuter bis zu 50% verlieren. Das ist risikoreich per Definition. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, A, wie viel Zeit bringe ich mit? Ja, also habe ich dafür genug Zeit, um es auszusitzen? Das habt ihr hoffentlich oder du strategisch ja richtig ermittelt. Aber dann auch zu verstehen, es gibt eben nicht nur risikoreiche ETFs oder Aktien-ETFs, sondern auch Geldmarkt-ETFs, die quasi sich wie ein Tagesgeld entwickeln, aber auch Anleihen-ETFs, ja, Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit, die auch nicht so riskant sind an der Stelle. Und so hilft es eben, das Ganze ein bisschen holistischer, ein bisschen ganzheitlicher zu sehen, als zu pauschal auf das Anlageprodukt selbst bezogen, aber natürlich auch zu verstehen, wie risikobereit ist jemand in meinem Umfeld.
Ja, und auch vermutlich so diese Sache, dass ETFs schwanken, also wenn man sich das Portfolio einfach mal anguckt, oder wenn man wirklich jeden Tag drauf gucken würde, es schwankt, dass das jetzt unbedingt das Risiko ist, sondern das ist ja einfach, ne, normal. Also das wird einfach schwanken und das wird hoch und runter gehen, oder? Ist das vielleicht auch so ein Punkt, ja. Das heißt, nicht investieren, würde ich sagen, kann langfristig sogar riskanter sein. Das ist jetzt unser Resümee dafür. Letzter Mythos für heute, Ingo, außer du zauberst noch welche aus deiner...
Ich habe noch zwei.
Ja. Okay, mein letzter Mythos. Ich könnte einen Fehler machen.
Ja, könntest du. Also wenn man diese Tipps, die wir gegeben haben, befolgt, dann sind alle Fehler, die man macht, so klein, dass man sie auch einfach wieder ausbügeln kann. Der teuerste Fehler ist häufig nichts zu machen, wenn man in ETFs investiert. Mhm. Und der ist viel, viel teurer, als eine Entscheidung zu treffen, wo man vielleicht einen kleinen Fehler macht.
Mhm. Cool. Ingo, dann jetzt heraus, deine Mythen bitte. Ja. Ich habe ich nicht gefunden.
Ein MSCI World ETF ist nicht mehr empfehlenswert, weil da zu viel USA drin ist. Was denkst du, Lena? Was ist da dran?
Also, falsch. Ist ja ein Mythos.
Also es ist viel USA drin, ne? Es ist viel USA drin, aber das heißt nicht, dass man daran nicht investieren kann. Und viele Medien bauschen das Thema als Headline natürlich auch hoch, weil es sich erstmal gut verkaufen lässt. Aber an alle, die ihr das lest, das ist mehr schlechte Headlines, lesen sich gut, ja, holen Reichweite. Aber jeder von euch kann problemlos in MSCI World ETF investieren, mischt noch in die Emerging Markets dazu und lasst euch da nicht heiß machen an der Stelle.
Aber ist das nicht das, was ich vor zwei Folgen mal gesagt habe, dass es eher so politische Gründe hat? Dass man einfach dann sagt, ich möchte das einfach nicht, aber nicht aufgrund von, das ist eine schlechte Investition?
Ja.
Okay.
ETFs sind eine Bubble, Lena.
Sind eine Bubble. Ach so, das heißt, irgendwann wird die platzen und dann haben wir alle kein Geld mehr.
Ist ein Hype und...
Naja, aber das, also den Aktienmarkt gibt es ja schon sehr lange und es ist ja Teil des Aktienmarkts, oder?
Das heißt, ja, richtig, richtig. Das ist nämlich der Punkt eigentlich. Hatten wir ja schon auch mal in der Folge mit Gerd Kommer, glaube ich, an der Stelle. Aktien oder also ETFs sind ein Hype, weil ETFs gerade so in aller Munde sind und das kann ja nicht immer so weitergehen. Wichtig zu verstehen ist, dass ja ein ETF immer aus ganz, ganz vielen Unternehmen und Wertpapieren besteht. Ja, also wenn wir Aktien-ETFs nehmen, dann sind das die größten 2.000-3.000 Unternehmen der Welt. Dann müssten also die größten 2.000-3.000 Unternehmen der Welt, die sich ja automatisch immer wieder neu sortieren nach der Größe, alle ein Hype sein, der irgendwann vorbeigeht. Also der komplette Konsum von den größten 2.000-3.000 Unternehmen der Welt hört irgendwann auf. Hm. So. Wie ist die Antwort darauf? Totaler Quatsch.
Ja, Quatsch.
Richtig. Deswegen ist es auch Quatsch, dass ETFs eine Bubble sind. Wir sind weit weg davon. Ja, also ich glaube, ETFs machen vom weltweiten Handel, je nachdem, was du so für Statistiken liest, 20-25% aus. Und man hat mal gesagt, dass es, also bis das mal wirklich relevante Auswirkungen hätte, müsste das auf über 80% ansteigen. Mhm. Und da sind wir sehr, sehr, sehr weit und wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr lange von entfernt. bis wir das erreichen, wenn überhaupt.
Okay, was ist, wenn sich trotz dieser Entlarvung, ja, die du dir vorgenommen hast, immer noch jemand unsicher fühlt? Was sind deine letzten Worte?
Was sind meine letzten Worte, wenn sich jemand immer noch unsicher fühlt?
Also, das ist die letzte Folge der ETF-Reihe. Gib alles, Ingo.
Ja, also ich meine, wir tun natürlich unser Bestes, dass wir hier mit den Mythen mit aufräumen, dass wir es schaffen, euch zu befähigen, dich da draußen als Zuhörerin zu befähigen, anzulegen. Wenn aber immer noch Hürden da sind, dann darf man sich durchaus an einen professionellen Berater, an eine professionelle Beraterin wenden. Am besten kommst du natürlich zu uns, zu Maiwerk, ja, als Honorarberater, weil du weißt, da sitzen sympathische Männer und Frauen, die auf Augenhöhe ein ehrliches Interesse daran haben, dich zu befähigen, selbst souveräne Finanzentscheidungen zu treffen.
Aber auch, weil ihr eine Finanzcoaching-Ausbildung habt, oder? Ist das nicht der Hebel, dass man durch da in die Finanzpsychologie reingeht und schaut, was sind wirklich
diese Hürden? Ja, es ist die Kombination, ne? Es ist die Kombination aus Honorarberatung, der Unabhängigkeit, keine Interessenskonflikte. Es ist, dass wir Finanzakademie-Inhalte haben, also nochmal das, was wir im Podcast machen, quasi bildlich bespielt. Aber es ist so ein Kölner Dreigestirn, ja, Lena, nämlich dann auch die Finanzpsychologie eben zu verstehen, dass noch viel, viel mehr hinter Geld steckt als die reine Zahl, als das reine Wissen, was ist ein MSCI World, sondern eben Gefühle, Emotionen, positiv wie negativ, Geschichten und das mit einfließen zu lassen und da auch anders zuzuhören, wo man das Gefühl hat, ich kann mich mal jemand wirklich öffnen, ohne belächelt zu werden, weil ich es nicht weiß oder weil ich vielleicht eine große Summe habe, wo jemand denkt, wie kannst du mit so einer Summe überhaupt ein Problem haben? Ja, also sei doch froh, dass du das hast. So nach dem Motto, da einfach jemand zu haben, der das versteht, der die Dynamik dahinter versteht, in Kombination mit Wissen und das auf individueller Basis, das kann natürlich noch eine weitere Hilfe sein, wenn man sagt, nebst den Inhalten, die wir hier im Podcast haben, kommt man nicht weiter.
Mhm. Was ist, wenn ich jetzt die radikalere Antwort sage und dann lass es halt einfach? Also warum kannst du das nicht stehen lassen? Warum kann man nicht sagen, okay, dann halt nicht, dann investier nicht?
Ich würde sie stehen lassen. Also wenn es sich so schlecht gerade anfühlt, dann ist es auch okay zu sagen, dann ist gerade nicht der richtige Moment. Also ich finde, jemanden zu einer Geldanlage im wahrsten Sinne des Wortes hinzuprügeln und es so komplett zu verteufeln, dass das Geld auf dem Konto liegt, ist halt nur ein Teil der Geschichte. Nämlich wenn man die Emotionen des Geldes, ja, wir haben Kunden gehabt, die sagen, das Geld ist giftig, ich hasse dieses Geld. Das jetzt anzupacken, vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen Zeit an Verarbeitung. Ja, also wenn da ein Tod einer Person dranhängt an diesem Geld, weil es von meinen Eltern, Großeltern, wie auch immer kam, ja, dann sage ich jetzt ja auch nicht einer Person in der Realität, ey, get over it, ja, die Person ist gestern gestorben, jetzt komm mal wieder zurück zum Leben, sondern dem gibt man ja auch Zeit, ja, und deswegen finde ich das pauschal zu sagen, kümmere dich jetzt sofort darum, falsch, aber sicherlich ist es auch ein Teil, wenn wir jetzt bei diesem krassen Thema sind, ein Teil der Bewältigung, sich auch dann darum zu kümmern. Und es ist eben schön, weil man über Geld, und das ist ja auch Teil unserer Podcast-Reise, einen ganz anderen Teil von sich auf einmal kennenlernen kann oder neu kennenlernen kann. Vielleicht sogar in einer Beziehung zu seinem Partner, PartnerInnen, zu Eltern, Kindern, ja, wen auch immer. Ist es auch eine unbekannte Ressource, die man erstmal schöpfen darf.
Das wäre jetzt der perfekte Abschluss, aber ich würde trotzdem gerne noch eine letzte Frage stellen, Ingo. Denn ich glaube, nach unserer ETF-Reihe jetzt und auch damals, Folgen 10 bis 20, sind viele mit uns diesen Schritt gegangen. Wir haben so tolle E-Mails von euch bekommen, so viele Nachrichten bei Insta. So viele haben, ja, sich getraut zu investieren. Vermutlich jetzt wieder. Bei mir im Familien- und Freundeskreis gibt es aber ganz viele Leute, die das gar nicht anfassen, das Thema. Also sich gar nicht anfangen zu informieren, sondern einfach, ne, kategorisch sagen, nee, das ist nichts für mich, weil ich zu alt bin oder ich Kapitalismus hasse oder was auch immer es für Gründe gibt. Kannst du noch mal ein letztes Mal auf den Punkt bringen, warum oder was für dich so der tollste, schönste Grund ist, zu investieren?
Ich glaube, weil man sich als Mensch und als Persönlichkeit noch mal kennenlernt. Und das hat ja nichts mit Kapitalismus zu tun, das hat nichts mit Böse oder Gut zu tun, mit Rendite oder Ausbeuten, sondern man lernt sich als Mensch nochmal neu kennen, man lernt neue Eigenschaften an sich kennen, man kann sie nochmal rekalibrieren, man versteht andere Menschen besser und kann bewusster auf sie zugehen oder auch nicht. Und ich glaube, das fernab von all diesen Dingen zu machen, sondern das auf seine persönliche Ebene, seinen persönlichen Identitätsteppich zu holen, das ist eine ganz große Möglichkeit, die leider viele nicht sehen und wo ich wünschen würde, dass sie viele sehen, weil es ja eine sehr schöne Quelle ist für vieles Tolles Neues.
Ja, und wenn sie nicht genutzt wird, diese Quelle, wir auch schon irgendwann ein Problem haben, oder? Wenn wir Richtung Rente zum Beispiel schauen. Also wie ja, soll das alles finanziert werden?
Total, ja, ja. Es ist dann sonst der Blick, ich weiß, die fette Rechnung liegt im Briefkasten vom Finanzamt, aber ich öffne es nicht und es wird halt immer schlimmer. Ja, und ich kann halt 10, 20, 30 Jahre nicht reingucken, aber früher oder später werde ich mich mit dem Thema beschäftigen müssen, ob ich will oder nicht. Und das sollte man besser früher tun und bewusster tun, wo man noch Kontrolle über die Situation hat und Dinge auch noch verändern kann, als vor gemachten Tatsachen zu stehen und es dann hinnehmen zu müssen. Egal, ob es gut oder schlecht ist.
Danke dir, Ingo. Und für alle, die gerade zuhören, mein größtes Learning war, dass man sich nicht vor dem Investieren sicher fühlt, sondern wirklich erst, wenn man es getan hat. Also diese Sicherheit kommt beim Tun und vor allen Dingen beim dann draufschauen. Hey, ich hab's gemacht. Also ja, viel Spaß beim Wagen und den nächsten Schritt gehen. Und danke dir, Ingo, für diese ETF-Reihe.
Danke dir für die tollen Fragen und Mythen, Lena. Bis dann, tschüss. Ihr Lieben. Ciao, ciao.